Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 75 des Lexpod. Schön, dass ihr mich begleitet an diesem Silvesterabend. Ich habe mir eine kurze Auszeit genommen und gehe ein bisschen durch die Gegend, um euch zu erzählen von meinen Lieblingsfilmen des Jahres. Es ist ein bisschen ein schräges Jahr gewesen. Das erste Jahr, was ich komplett mit Kind verbracht habe. Und entsprechend ist auch mein Filmkonsum sehr stark zurückgegangen. Also eigentlich konnte ich Filme nur schauen, wenn ich ins Kino gegangen bin. So, grundsätzlich ist es bei uns einfach so, unser Kind geht so zwischen, naja, irgendwann zwischen 7 und 9 ins Bett, je nachdem, wie schnell es Lust hat zu schlafen. Und da am nächsten Tag, der morgen auch schon wieder irgendwie um 6 oder 5:45 oder sowas beginnt, reicht die Zeit einfach abends nicht mehr, um sich einen ganzen Spielfilm anzugucken. Und man ist auch ein bisschen kaputter als früher und hat deswegen vielleicht auch nicht immer unbedingt die komplette Aufmerksamkeit dafür noch. Also, das Gute ist, ich habe einen freien Abend die Woche und den habe ich 1 bis 2 Mal im Monat genutzt, um ins Kino zu gehen. Und da habe ich natürlich dann schon auch besser ausgewählt als in den früheren Jahren und habe schon auch geschaut, dass ich so ein bisschen die Filme gucke, von denen ich gedacht hatte, dass sie mir entweder gut gefallen könnten oder von denen ich halt einfach auch viel Gutes gehört hatte. Ich habe 22 Filme auf Letterboxd gelockt dieses Jahr. Zwei davon sind Comedy-Specials, die ich in den letzten Tagen irgendwie noch so in Etappen geguckt habe. Und unter den restlichen 20 musste ich also irgendwie 10 rausfinden, um eine Top 10 zu machen. Aber das hat tatsächlich gerade so geklappt. Gestern habe ich den letzten Film gesehen, den ich dann doch noch so gut fand, dass ich gesagt habe, okay, der kommt noch auf die Top 10. Aber es gibt 10 weitere Filme sozusagen, die ich gesehen habe, die jetzt nicht so gut waren. Das waren dann, also nicht gut genug, um in die Top 10 zu kommen. Das waren dann meistens eher so die etwas mainstreamigeren Filme, aber auch nicht alle. Ein paar habe ich hier auch im Podcast besprochen. Detective Pikachu. Spider-Man Far From Home habe ich, glaube ich, nicht besprochen, zum Beispiel, aber den habe ich auch geguckt, sowas. So, und es bleiben halt noch 10 übrig, über die ich, wo ich sage, okay, die finde ich gut genug, dass ich sie zu meinen Lieblingsfilmen des Jahres zählen würde. Und diese Liste würde ich jetzt einfach, wie üblich, von unten nach oben abarbeiten. Ich hoffe, dass mir zu jedem Film irgendwie ein bisschen was einfällt. Ich habe mir keine großen Notizen gemacht diesmal. Und damit kann ich mein Jahr dann auch irgendwie als abgeschlossen betrachten. Aber vorher muss ich einmal kurz noch erwähnen, dass es natürlich wie immer ein paar Filme gibt, die ich nicht sehen konnte, wo es einfach terminlich nicht geklappt hat. Sind aber witzigerweise dieses Jahr gar nicht so viele wie häufig sonst. Also meine Liste sieht trotz allem relativ so aus wie die Liste von anderen Leuten, die ich so gesehen habe, mit so ein paar Abweichungen, die es immer gibt. Aber es gibt kaum dieses Gefühl von, ich habe die Hälfte verpasst. Also ich bin schon irgendwie relativ gut gezielt ins Kino gegangen, um mich so auf die Konsensfilme auch einschießen zu können. Verpasst habe ich leider Porträt einer jungen Frau in Flammen. Den muss ich auf jeden Fall nachholen. Das tut mir sehr leid. Den habe ich bei sehr vielen Leuten weit oben gesehen. High Life war auch so ein Film, den ich einfach von der Ästhetik interessant gefunden hätte, wo ich auch schon das Plakat interessant fand und so. Und alles, was ich dazu gehört habe, klang irgendwie gut. Das tut es mir auch ein bisschen leid drum. Und Burning und Booksmart sind auch so zwei Filme, die ich jetzt bei vielen Leuten so auf den Listen gesehen habe, die ich verpasst habe. Aber mindestens mal bei Booksmart denke ich so, wer weiß, ob das wirklich auch ein Film für mich gewesen wäre. Also nicht so schlimm. Es bleiben, wie gesagt, diese 10 Filme. Auf Platz 10, The Irishman, konnte ich ja zum Glück dank Netflix zu Hause sehen. Wir haben den so als Miniserie geguckt. Wie das ja wohl einige Leute gemacht haben, ist natürlich irgendwie nicht kinopuristisch, aber war halt nicht anders machbar. Und der Film ist ja 3,5 Stunden lang. Und ich glaube auch so ein bisschen tatsächlich leider, dass dieses Intervallgucken ihm so ein kleines bisschen Wirkung genommen hat. Denn das eigentlich Wichtige an dem Film ist ja irgendwie eigentlich so die letzte halbe Stunde. Und ich glaube, dass die mehr wirkt, wenn man vorher den ganzen Film noch so in den Knochen hat. So. Und wir haben tatsächlich, glaube ich, unsere letzte Sitzung war so die letzte Dreiviertelstunde. Und das wirkte dann ein bisschen anders. Aber insgesamt auf jeden Fall, also jetzt nicht mein Lieblings-Scorsese, aber auf jeden Fall trotzdem ein beeindruckender Film, einfach so in dieser Ruhe und Nachdenklichkeit, dieser Chronik einer real existierenden Person ja auch. Und nicht so irgendwie so zugespitzt und so überspielt, wie ich das teilweise bei zum Beispiel sowas wie The Aviator früher fand. Also ja, genau dadurch irgendwie noch so in die Top 10 gerutscht. Platz 9, The Favorite. Das war der erste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, ganz am Anfang des Jahres. Fand ich jetzt auch, also nach dem Gucken fand ich ihn jetzt nicht so, dass ich sofort gesagt habe, so, wow, super Film. Aber als ich jetzt so zurückgeguckt habe aufs Jahr, habe ich festgestellt, doch, der ist irgendwie bei mir geblieben. Olivia Colman ist irgendwie bei mir geblieben in dieser Rolle, wie sie so als kränkelnde Königin da so vor sich hin existiert und irgendwie gar nicht so wirklich weiß, ob sie wirklich Königin sein will und dann zum Spielball wird zwischen diesen beiden Frauen. Und das fand ich schon alles irgendwie, ja, das, wie gesagt, das ist irgendwie, das habe ich nicht vergessen und das ist immer ein gutes Zeichen. Und es war schön, auch mal Yorgos Lanthimos zu sehen, ohne dass die Leute irgendwie alle apathisch, nicht wie Menschen miteinander reden. Platz 8, Marriage Story. Das ist der Film, den ich gestern noch geschaut habe. Es war natürlich hart, den zu gucken. Also, ich bin ja verheiratet und wir haben ein Kind. Und zu sehen sozusagen, wie so eine Ehe irgendwie zerbrechen und auseinanderdröseln kann und dann auch so hässlich wird zum Teil, dieser ganze Kampf, das war schon mulmig machend. Aber dass es dafür gesorgt hat, dass man sich so mulmig fühlte, zeigt natürlich auch, wie effektiv der Film erzählt. Also gerade aus Scarlett Johansson fand ich es wirklich sehr beeindruckend in dem Film und ja, deswegen Platz 8. Platz 7, Parasite. Den habe ich auch hier im Podcast besprochen. Insgesamt fand ich ihn irgendwie nicht ganz so bewundernswert wie so viele andere Leute. Mir fehlte so ein bisschen die Stringenz. Oder vielleicht, das stimmt gar nicht. Ich hatte einfach irgendwie mir erhofft, dass der Film in eine andere Richtung geht. Und dann wechselt er aber sehr stark die Richtung zwischendrin. Und was er da gemacht hat, war auch interessant. Aber, glaube ich, hat nicht die Fragen beantwortet, die ich dann hatte. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen abgeturnt dann so zum Ende hin. Aber man kann natürlich nicht man kann nicht verneinen, dass der Film ziemlich gut gemacht ist und eine interessante Parabel ist und gut in die Zeit passt. Platz 6, Avengers Endgame. Auch hier im Podcast besprochen. Und zwar ist es da so, dass ich wirklich sagen muss, einfach, ja, verdammt. Infinity War zum Beispiel fand ich ja gar nicht so besonders gut, den Vorläufer davon, sozusagen den ersten Teil, das Setup für den Payoff jetzt hier. Aber Endgame fand ich wirklich für einen Mega-Blockbuster dieser Größenordnung erstaunlich zufriedenstellend, indem wie er den Sack zugemacht hat. Also mit allen Fehlern, die dieses Genre halt hat und die auch der jetzt nicht ablegen konnte, trotzdem Auch als Zeugnis dessen, was Cinematic Universes leisten können. Das habe ich in meiner Kolumne für Kinozeit Anfang des Monats auch nochmal geschrieben. Natürlich ist das Ding irgendwie so ein Stück Theme Park Ride, wie Scorsese irgendwie gesagt hat, also so ein bisschen Brand Management. Aber es ist halt auch wirklich erstaunlich, dass es einen Film geben kann, der mit so vielen Charakteren arbeitet, die zusammenbringt, der diese Geschichten erzählt und der dadurch funktioniert, dass man quasi in der eigenen Filmreihe zurückreist in die anderen Filme und dort dort sich die Story so zusammenklaubt aus anderen Filmen und aus Scheitelpunkten an diesen, in diesen Filmen. Das geht halt tatsächlich nur in diesem merkwürdigen seriellen Erzählen im Kino, wie es halt das Marvel Cinematic Universe gemacht hat. Und das fand ich schon doch recht beeindruckend, wie gut ihnen das gelungen ist, da ein befriedigendes Ende zu schaffen und den Film unterhaltsam und kurzweilig zu machen. Platz 5, Alita Battle Angel, das ist der andere große Blockbuster auf der Liste, der aber leider ja, glaube ich, so kinokassenmäßig hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist. Produziert von James Cameron, Regie von Robert Rodriguez. Hat 100 Probleme, der Film. Aber ich habe einfach im Kino gesessen, ich habe den im IMAX gesehen und ich hatte einfach Spaß. Ich hatte einfach Spaß ohne Ende. Ich mochte das Worldbuilding, ich mochte das große Melodram, was da irgendwie drin steckt. Und obwohl ich Christoph Waltz wie immer ätzend fand, hat der Film interessante Kampfszenen. Er hat, wie gesagt, so eine Welt, in der ich gerne noch mehr Abenteuer erleben würde und die auch deutlich größer ist als die Geschichte, und das merkt man auch. Und ja, das fand ich irgendwie gut. Und Rosa Salazar habe ich ja auch irgendwie, glaube ich, noch in irgendeinem anderen Film gesehen, dann später im Jahr oder in einer Serie, ich weiß nicht. Jedenfalls, also die trägt den Film natürlich auch, obwohl sie ja zur Hälfte computerisiert ist. Ach ja, genau, in dieser Amazon-Serie, die so rotoskopiert ist, habe ich sie auch gesehen. Und da spielt sie ja die Hauptrolle und da war sie auch super. Also ja, irgendwie, das ist mein großes Guilty Pleasure dieses Jahr. Da kann ich nicht mal so eine technische Erklärung vorschieben wie bei Avengers Endgame. Ich fand den einfach, der hat einfach Spaß gemacht und der war einfach irgendwie doof und gut. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Platz 4, Once Upon a Time in Hollywood. Da habe ich auch einen Podcast zu. Ja, irgendwie, den fand ich ja zu 90% toll und dann die letzten 20 Minuten fand ich irgendwie blöd, wo dann wie immer bei Tarantino noch diese Gewaltorgie losbricht. Die hätte ich mir gerne geschenkt. Aber alles vorher fand ich bemerkenswert. So kann halt wirklich nur Quentin Tarantino erzählen. Und das hat er hier großartig wieder gemacht. Es war so ein Hangout-Movie, wo man einfach mit den Leuten irgendwie in ihrer Welt abhängt. Und das war auch einfach im Kino intensiv und ging ganz schnell rum. Und werde ich auf jeden Fall, glaube ich, irgendwann auch nochmal gucken wollen, so, um die Sachen zu sehen, die ich verpasst habe, weil der Film einfach so viele kleine Schichten und Nebenstränge und Abzweigungen hat, sodass er sich halt wirklich auch so gelebt anfühlt. So, und jetzt mal einen kleinen Moment. Die Luft ist kalt. Platz 3, Us. Auch relativ zu Anfang des Jahres gesehen, ich weiß gar nicht, im März oder so. Aber der, also Get Out war ja bei mir irgendwie nicht so der Hit. Also ja, ich konnte den irgendwie sehen und konnte sehen, was er gut macht. Aber er hat bei mir emotional nicht funktioniert. Us hat für mich total gut funktioniert, obwohl er keine Aussage hat. Also oder keine richtige Aussage, sich unsicher darüber ist, aber rein einfach von diesem Gruselfaktor und von der Mischung aus schwarzem Humor und Grusel, die da irgendwie drin steckt, fand ich ihn großartig. diese erste Szene, wo die Untergrundmenschen da bei ihnen in dem Haus sitzen und mit ihnen reden und diese Stimme von Lupita Nyong'o, diese Unterweltstimme, die sie da benutzt, das ist mir richtig durch Mark und Bein gegangen. Und ja, irgendwie auch, das ist so eine verrückte Idee und gleichzeitig irgendwie so banal und so poetisch. Und dieses Gefühl von wegen, ja, diese Vorstellung, man hat irgendwie so einen Unterwelt-Doppelgänger, der irgendwie so ein Schattenleben führen muss und so. Das fand ich einfach als Idee irgendwie total gut und ist bei mir geblieben. Und deswegen habe ich den Film so weit oben auf der Liste. Platz 2 ist Schmerz und Herrlichkeit. Gibt es auch einen Podcast zu. War, nachdem ich ihn gesehen hatte, auf jeden Fall auch mein Film des Jahres. Da muss ich ganz ehrlich sagen, der ist ein kleines bisschen verblasst so in der Rückschau. Den würde ich gerne noch mal sehen. Da war irgendwie die Erfahrung im Kino intensiver als die Erinnerung. Das ist manchmal ganz interessant. Manchmal, es gibt diese Filme, die im Kino total intensiv sind und einem hinterher kann man auch gut ausdrücken, warum sie einen so berührt haben. Aber es verschwindet dann so ein bisschen. Und dann gibt es andere Filme, die so bei einem bleiben. Und Schmerz und Herrlichkeit, muss ich wirklich leider sagen, so ein bisschen verblasst. Aber ich fand ihn einfach so gut damals. Und da muss ja irgendwie was dran gewesen sein. Also dieses Nachdenken übers Altern und so, vielleicht ist das einfach ein Thema, was mich zu dem Zeitpunkt gerade sehr bewegt hat und die jetzt gerade wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, obwohl mein Geburtstag kurz bevorsteht und ich stark auf die 40 zugehe. Aber wie gesagt, so ein Film, den ich nochmal sehen würde, weil ich irgendwie nochmal nachfühlen muss, warum er mich so beeindruckt hat. Platz 1 hingegen kann ich sehr genau beschreiben, warum er mich beeindruckt hat, und das ist Systemsprenger. Das ist natürlich auch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob die mich so mitgenommen hätte, wenn ich kein Kind hätte. Das ist ja dieser Film über ein Kind, was mit unserem Pflegesystem nicht klarkommt. Also das System kommt mit ihm nicht klar. Wahrscheinlich Trauma aus der Kindheit, Vater hat die Mutter verlassen und Gewalt mit Sicherheit irgendwie hat eine Rolle gespielt. Und man wird aber ja mitten in den Film geworfen, als das Kind schon, ich glaube, 10 ist oder so. Und man fühlt das alles so mit aus der Perspektive des Kindes, wie alle Leute eigentlich das Beste wollen, aber einfach damit nicht umgehen können, weil es keine einfache Lösung gibt, weil es nicht in die Strukturen passt, die existieren, und die Mutter selbst mit ihm nicht mehr klarkommen. Und die Art und Weise, wie dieses Kind hin und her pendelt zwischen einfach dem großen Bedürfnis danach, bedingungslos geliebt zu werden auf der einen Seite und gleichzeitig irgendwie Freiheit zu haben und sich austoben zu können und irgendwie dieses Gefühle, die in ihm drinstecken, rauslassen zu können, und das einfach niemand, so keine Institution leisten kann, das hat mich sehr, sehr mitgenommen, auch im Kino. Und der Film ist einfach auch sehr, sehr clever da drin, wie er einen auf so falsche Fährten lockt und einem so Lösungen anbietet, wo man dann auch als Zuschauer denkt, so ja, aber so könnte es doch dann funktionieren, und einem dann so wieder den Boden unter den Füßen wegzieht. Genau. Und wie gesagt, das Besondere finde ich an dem Film, ein Film, an den er mich erinnert hatte, witzigerweise, ist irgendwie Trainspotting, der ja auch zu meinen Lieblingsfilmen gehört, weil er diese Geschichte, die wirklich ja auch nicht ohne Tragik ist und die ein offenes Ende hat und wo nicht klar ist, ob das wirklich nochmal irgendwann für das Kind gut ausgehen wird, erzählt er trotzdem halt sehr energiegeladen und wie gesagt, aus der Perspektive des Kindes und nicht mit so einem, also ohne so ein Opfer, ohne so ein Opfernarrativ oder sowas, sondern er erzählt es einfach, wie es ist und gibt dem Ganzen halt gleichzeitig auch noch so eine Power, die einen halt auch völlig sympathisch mit dem Kind macht. Also das, man fühlt es halt mit ihm mit. Und das ist schon, also es liegt natürlich vor allen Dingen auch an dieser Darstellerin, die ziemlich großartig ist, aber es ist schon auch eine Frage der Inszenierung. Man hätte die gleiche Geschichte ganz, ganz, ganz anders erzählen können. Und dann hätte man vielleicht teilweise das Gleiche gefühlt. Die hätte einem vielleicht trotzdem sehr leid getan, dieses Mädchen oder so. Aber man hätte nicht diese Energie, die das Kind hat und die der Film hat, auch so in sich gefühlt, glaube ich. Und das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Und deswegen ist Systemsprenger meine Nummer 1. Und ich wollte mir eigentlich noch ein Musikstück raussuchen, aber mir fällt gerade keins ein und ich habe es nicht gemacht. Und deswegen solltet ihr wahrscheinlich einfach mal wieder alle Auld Lang Syne hören, heute an Silvester, und vielleicht noch den Podcast dazu von The Anthropocene Reviewed von John Green, weil der ist nämlich auch ganz toll, gerade was dieses Lied angeht, und sehr bewegend. Und falls ihr heute doch mal irgendwie das Bedürfnis habt, ein paar Tränen zu vergießen, dann hört doch den und denkt an die alternativen Text zu dem Lied, der nämlich lautet We're here because we're here because we're here because we're here. We're here because we're here because we're here because we're here. Und damit beende ich in diesem Podcast das Jahr 2019. Wünsche euch allen einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und da hören wir uns dann auch schon gleich wieder. Ich weiß noch nicht genau, was ich in der nächsten Folge mache, die diese Woche noch kommt. Aber ich habe ein paar Ideen. Und ich hoffe, dass dann wieder jemand zuhört. Also, noch einen schönen Tag.